Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Deutsche Bahn, während der Corona-Krise hatte sie einen Großteil ihrer Züge weiterfahren lassen, obwohl es kaum Fahrgäste gab. Man wollte Sicherheit in der Unsicherheit geben, hieß es von Seiten der Bahn zur Begründung. Und jetzt? Kann es sein, dass die Züge nun doch bald stillstehen? Es finden nämlich Tarifverhandlungen mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG statt. Und Tarifverhandlungen nun, das kann ja durchaus auch mal Arbeitskampf bedeuten. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch einmal auf das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac schauen, das am vergangenen Freitag einen fulminanten Börsengang an der Wall Street hinlegte. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zum Start schauen wir zunächst nach Japan, denn die Wirtschaft des Landes steckt in der schwersten Krise der Nachkriegszeit, wie heute bekannt wurde, bei der Vorlage der neuen Zahlen zur gesamtwirtschaftlichen Lage, dem Bruttoinlandsprodukt, im zweiten Quartal. Aus Tokio berichtet Katrin Erdmann.
Von April bis Juni ist Japans Wirtschaft um fast 28% geschrumpft. Das zeigen die jüngsten Daten der Regierung. So einen starken Rückgang des Bruttoinlandsprodukts hat es in den letzten 40 Jahren nicht gegeben. Für das ostasiatische Land setzt sich damit das dritte Quartal in Folge der Abwärtstrend fort. Ein Grund dafür ist, dass die Menschen wegen des Coronavirus weniger Geld ausgegeben haben. Statt vor die Tür zu gehen, blieben sie zu Hause. Nicht nur während des kurzen Ausnahmezustands von April bis Mai, sondern teilweise auch darüber hinaus. Der private Konsum, der mehr als die Hälfte der japanischen Wirtschaft ausmacht, ging um etwa 8% zurück. Obwohl die Zahl der Corona-Infektionen jetzt stärker steigt als noch im Frühjahr, will Regierungschef Shinzo Abe keinen weiteren Notstand ausrufen. Dieser war ohnehin freiwillig. Zwar wurden mehrere Konjunkturpakete verabschiedet, um kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, doch die Situation bleibt weiter angespannt. Für Kritik, vor allem in den sozialen Medien, hatte eine Tourismuskampagne der Regierung gesorgt. Mit Bonusprogrammen sollten die Japanerinnen und Japaner einerseits zum Reisen durchs Land animiert werden, während einzelne Lokalregierungen dazu aufgerufen hatten, zu Hause zu bleiben. Zuletzt verzeichnete Japan fast durchgängig mehr als 1.000 Neuinfektionen pro Tag. Insgesamt sind mehr als 50.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, etwa ein Drittel davon in Tokio.
Katrin Erdmann über die Lage der Wirtschaft in Japan, immerhin noch vor Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Meldungen aus China oder den USA würden an der Börse in Deutschland umgehend ein Echo finden. Wie aber sieht es aus mit Wirtschaftsmeldungen aus Japan? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main zu unserem täglichen Blick auf das Börsengeschehen bisher. Wie sieht es also aus, Frau Werle? Gibt es ein Echo der Anleger?
Also beim DAX sehen wir keinen klaren Trend. Der ist jetzt leicht im Plus bei 12.928 Punkten. Die schlechten Wirtschaftsdaten aus Japan kommen ja nicht unerwartet, zumal Japan, also ein Exportland, schon vor Ausbruch der Corona-Infektion mit großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hatte. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, die stagnierende Weltwirtschaft, das alles hat tiefe Spuren hinterlassen. Kurz vor der Sendung habe ich mit Carsten Pschesky über Japan gesprochen. Carsten Pschesky ist Chefvolkswirt der ING Bank. Er kommt viel in der Welt herum und von ihm wollte ich zunächst wissen, was bedeutet das denn, was in Japan passiert für uns? Wir reden ja sehr viel über die Verhältnisse in den USA, in China und in Europa, aber was Japan betrifft, hier ist seine Antwort.
Japan ist als Exportland nicht so wichtig wie die USA oder wie China für uns oder auch für andere Länder, weil Japan sich ja ziemlich abgeschottet hat. Japan ist Konkurrenz ziemlich häufig. Was ist an Japan so interessant? Japan ist für uns interessant, weil sie eigentlich so 10 Jahre weiter voraus sind. Japan hat eine alt werdende Bevölkerung. Japan kämpft schon seit Jahren mit dem Problem einer stagnierenden Wirtschaft und dem Versuch, irgendwie wieder Leben in diese Wirtschaft hineinzubekommen. Und diese Japanifizierung, wie es so schön heißt, das ist natürlich für uns ein Zeichen, dass wir uns Japan immer ein bisschen genauer anschauen müssen.
Welche Bedeutung hat Japan im asiatischen Raum?
Ja, Japan kämpft im Grunde genommen mit China im asiatischen Raum um doch diese Vormachtstellung. China hat Japan da eigentlich fast schon den Rang abgelaufen im Sinne von dynamischen Entwicklungen, im Sinne auch mittlerweile von Investitionen in Hightech-Güter. So, Japan ist immer noch stark im Bereich von Automobilen, von alter Industrie. Japan versucht auch in einigen Bereichen, auch im Hightech-Bereich, immer noch führend zu sein. Aber Japan hatte sich auch mit einigen Nachbarländern, mit einigen wichtigen Zulieferern in den letzten Jahren immer mal wieder verscherzt, sodass halt wirklich dieser Kampf zwischen Japan und China eigentlich prägend ist für die wirtschaftlichen Entwicklungen im ganzen asiatischen Raum.
Japan kommt ja nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in wirtschaftlicher Hinsicht schwer auf die Beine. Die gigantischen Konjunkturprogramme, die bereits auf den Weg gebracht worden sind, zeigen keine nachhaltige Wirkung. Macht Ihnen das Sorge?
Ja, bei Japan macht mir Sorge, dass wir halt eine extrem hohe Staatsverschuldung haben. Also wirklich jenseits der 200% vom Bruttoinlandsprodukt. Wir haben eine Notenbank, die noch viel experimenteller unterwegs ist als die EZB oder die amerikanische Notenbank. Also extrem lockere Geldpolitik, extrem lockere Haushaltspolitik und trotzdem gelingt es nicht, um halt die Wirtschaft auch strukturell wieder auf einen höheren Wachstumspfad zu bekommen. Das ist deutlich für uns in Europa ein Zeichen. Das muss auch eine Warnung sein, denn wir bewegen uns halt immer mehr jetzt auch nach Corona in diese japanischen Verhältnisse hin. Das heißt für uns in Europa, wir sollten wirklich sehr schnell sein, auch mit Strukturreformen, mit Investitionen, sodass wir halt nicht so eine wirtschaftspolitische Entwicklung bekommen, wie wir das in Japan haben.
Ja, und nun ist der japanische Ministerpräsident im Krankenhaus.
Ich denke, wir werden in Japan weiterhin sehen, dass man versuchen wird, über Konjunkturprogramme, über eine extrem lockere Geldpolitik immer wieder Wirtschaftswachstum hinzuzubekommen. Warum ist das gar nicht so ein großes Problem? Also warum ist die extrem hohe Staatsverschuldung in Japan gar nicht das große Problem? Weil die meisten japanischen Staatsschulden in japanischen Händen sind.
Bis Japans Wirtschaft wieder das Niveau von vor Corona erreicht haben wird, dürften ein, zwei Jahre vergehen. Welche Bedeutung wird denn Japan in Zukunft haben? Immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt?
Japan wird eine Weile immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft sein, jedenfalls bis dahin, bis wir auch die Eurozone als eine wirtschaftliche Region wahrnehmen würden. Ja, denn es gibt halt wenig andere Länder, die die Größe haben, um mit Japan zu konkurrieren. Die Musik im internationalen Umfeld, die spielt nicht in Japan, die spielt in den USA, die spielt in China. Und wenn wir uns Europa unheimlich anstrengend, dann könnte diese Musik auch noch ein bisschen in Europa spielen.
Sagt Carsten Pschesky, der Chefvolkswirt der ING Bank. Ich habe ihn im Homeoffice erreicht.
Ja, und den werden wir auch gleich nochmal mit einer weiteren Stellungnahme zu einem anderen Thema zu Wort kommen lassen. Soweit aber erst einmal der Blick auf die wirtschaftliche Lage in Japan und die Bedeutung für den Handel mit Deutschland. Der durchaus bekannte Börseninvestor Warren Buffett setzt auf das Edelmetall Gold, wie über das Wochenende bekannt wurde. Macht sich das, Frau Wehrle, auf dem Goldmarkt bemerkbar?
Ja, der Goldpreis, der steigt. Aktuell muss man für die Feinunze, also gut 31 Gramm, $1.952,46 bezahlen.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und auf dem Devisenmarkt?
Die Umlaufrendite ist gesunken von -0,43 auf -0,44%. Und der Euro, der steigt, kostet aktuell $1.1850.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Über den Geschäftsverlauf hat heute der Konzern für Wohnimmobilien Grand City Properties informiert, was vorher ja schon Vonovia oder auch Deutsche Wohnen taten. Wie reagieren die Anleger?
Immobilienkonzern ist ja nicht gleich Immobilienkonzern. Die börsennotierten Unternehmen haben sich auf ganz unterschiedliche Geschäftsfelder konzentriert. In dem konkreten Fall konzentriert man sich auf Großstädte, auf dicht besiedelte Regionen wie beispielsweise Berlin, die Region Halle, Leipzig, Dresden oder das Rhein-Main-Gebiet. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, sanierungsbedürftige Immobilien aufzukaufen, die Wohnungen zu sanieren und dann zu einem höheren Preis wieder zu vermieten. Der Konzern sieht sich auf Kurs und die Aktien, die sind leicht im Plus.
Und nach der Reisewarnung für das spanische Festland und die Balearen, wie steht aktuell die Reisebranche da?
Oh, das ist ein herber Rückschlag zum Ende der Sommersaison. TUI hat nach der Reisewarnung alle Pauschalreisen in die Region abgesagt. Das vor dem Hintergrund, dass Spanien ein ganz wichtiges Reiseziel für TUI ist. Und das ist ja noch gar nicht abzusehen, wann die Warnungen wieder aufgehoben werden. Die Aktien von TUI 4,5% im Minus. Aber das trifft ja nicht nur TUI, sondern auch große Fluggesellschaften. Und Flughafenbetreiber, die sind alle genauso im Boot.
Und das heißt auch, das Leinenlos in der Kreuzfahrtbranche im Mittelmeer gestern im Hafen von Genua hat auch nicht viel geholfen?
Das hat wirklich nicht viel geholfen. Reisen ist zwar möglich, aber das unbeschwerte Reisen, so wie wir das jahrelang kannten, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Heute trifft es Spanien, morgen vielleicht Italien oder Österreich. Das kann keiner vorhersagen.
Es gibt ja auch einen Fußballverein aus der Bundesliga, der an der Börse notiert ist, der BVB, nämlich also Borussia Dortmund. Hier wurde heute die Jahresbilanz veröffentlicht. Wie kommt die an?
Tiefrote Zahlen. Es finden zwar Spiele statt, aber wenn es kein Publikum gibt, dann fehlen den Clubs auch wichtige Einnahmen. Das heißt erstmal keine neuen teuren Spielereinkäufe. Die Aktionäre sollen auch keine Dividende erhalten. Die Aktien von BVB aktuell mehr als 1% im Minus.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Am vergangenen Freitag hatten wir ja darüber berichtet, dass das Biotech-Unternehmen CureVac aus Tübingen an die Börse geht, nämlich an der Nasdaq, also an der Wall Street, nicht zuletzt, weil dort die Aufmerksamkeit für diese Branche höher ist als hierzulande. Es gibt mehr dafür spezialisierte Investoren. Das Debüt war ein voller Erfolg. Viele stellen sich nun, wie auch Achim Wambach, Chef der Monopolkommission, die Frage, bei diesem enormen Gewinn sollte der Staat, der an CureVac beteiligt ist, da nicht Kasse machen und den Gewinn einsacken? Bianca von der Au hat sich auf dem Finanzmarkt umgehört.
Das Biotech-Unternehmen CureVac, seit Freitag an der New Yorker Börse Nasdaq gelistet, gilt als ein deutscher Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Genau deshalb hatte sich der deutsche Staat vor gut 2 Monaten mit rund 300 Millionen Euro in die Tübinger Firma eingekauft. Der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, fordert nun einen schnellen Ausstieg des Staates.
Also erstmal ist es ja gut, dass Sie an die Börse gegangen sind und Glückwunsch, dass das so ein toller Start war. Die Frage ist, was hat die öffentliche Hand da zu tun? Warum ist der Steuerzahler jetzt an einem Unternehmen beteiligt, das an der Nasdaq gelistet ist? Und in der Krise mag das begründet sein, wir reden ja hier um einen Produzenten eines Impfstoffes, aber nach der Krise spätestens ist dann auch der Zeitpunkt, wo man sagen soll, ihr macht eure Geschäfte, die öffentliche Hand ist zuständig für Aufgaben der öffentlichen Hand, aber nicht für Beteiligungen an einem Unternehmen.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier begründete den Staatseinstieg bei CureVac Mitte Juni mit einem strategischen Interesse und dem Schutz vor einer ausländischen Übernahme. Germany is not for sale. Wir verkaufen unser Tafelsilber nicht, sagte Altmaier damals. Martin Lück, Kapitalmarktstratege von BlackRock, vermutet dahinter auch das staatliche Interesse an ausreichend Impfstoffdosen für die deutsche Bevölkerung.
Das ist natürlich in gewisser Weise eine Wahrnehmung nationaler eigener Interessen, die wir aber bei anderen Ländern genauso sehen. Und insofern halte ich das auch jetzt für, obwohl ordnungspolitisch bedenklich, gar nicht zu vermeiden, dass hier auch Deutschland Interessen wahrnimmt und versucht, sich über die Beteiligung an einem führenden Forschungsunternehmen den Zugriff auf Impfstoffe zu sichern.
Vor allem China und die USA machen es genauso. Angeblich soll US-Präsident Trump sogar 1 Milliarde Dollar für Exklusivrechte an dem Tübinger Unternehmen CureVac geboten haben. Im Rennen um den Impfstoff haben sich die Spielregeln weltweit verändert, sagt Carsten Bjirske, Chefvolkswirt bei der ING Bank.
Die Welt ist einfach protektionistischer geworden. Und von daher denke ich, wäre es falsch, wenn wir uns nicht auch den geänderten Spielregeln anpassen. Und die veränderten Spielregeln sagen einfach, dass man auch immer mehr strategisch sich bestimmte Industrien, bestimmte Sektoren beschützen muss. Das sollte man in Europa nicht national machen, das sollte man aber europäisch machen.
Staatsbeteiligung in strategischen Bereichen und in Zeiten der Krise, also ja. Bedingt sind sich die drei Experten darin einig. Die Frage ist nur, ob und wann der Staat den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg findet.
Das Biotech-Unternehmen CureVac und die Diskussion über die Staatsbeteiligung sinnvoll oder nicht, beibehalten oder nicht, Bianca von der Au berichtete. Eigentlich standen sie erst im März nächsten Jahres an, die Tarifverhandlungen bei der Bahn mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Doch durch die Corona-Pandemie kam alles anders. Es gab im Mai ein Bündnis für Beschäftigungssicherung bei der Bahn und im Gegenzug die Verabredung oder die Vereinbarung, dass die Tarifgespräche vorgezogen werden, um Planungssicherheit zu schaffen, so zumindest die offizielle Begründung. Heute also der Start der Verhandlungen. Einzelheiten dazu aus unserem Frankfurter Wirtschaftsbüro von Mischa Erhard.
Vor dem Hintergrund eines Rekordverlustes in Höhe von 3,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr ist es ein Eiertanz, den Bahnbund und die Gewerkschaft EVG versuchen. Im Mai hatten sich die drei Seiten darauf verständigt, keine Stellen abzubauen und an geplanten Neueinstellungen festzuhalten. Dafür nun also vorgezogene Tarifverhandlungen. Bei denen sollen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Teil zur Krisenbewältigung beisteuern.
Die DB AG hat im Rahmen des Hilfspaketes ja, dem Bund zugesagt, es würde auch eine Eigenbeteiligung des Konzerns geben.
Sagt Professor Christian Böttger. Er ist Verkehrs- und Eisenbahnexperte an der Hochschule für Technik und Wissenschaft in Berlin.
Das Management hat ja bereits auf die Boni verzichten müssen für 2020 und 2021. Und es gibt jetzt wohl die Erwartung, dass also die Mitarbeiter also auch eine Nullrunde akzeptieren. Allerdings hat die EVG wohl klar gemacht, dass sie das nicht akzeptieren will.
Nur dürfte es für die Gewerkschaft schwer werden, eine allzu harte Linie zu fahren. Der Konzern erwartet weitere Milliardenverluste in den kommenden Jahren. Hohe Schulden, eine Finanzspritze des Bundes und Sparmaßnahmen sollen die Bahn finanziell über Wasser halten. Die Bahn hat mit diesen Perspektiven schon zugestanden, beim Personal in den kommenden 4 Jahren rund 2 Milliarden Euro einzusparen. Zudem hat beispielsweise die Kabinengewerkschaft UFO bei der Lufthansa gerade Nullrunden, zusätzlicher Teilzeit und dem zeitweisen Verzicht auf andere Versorgungsleistungen zugestimmt. Das dürfte den Druck von Zugeständnissen seitens der EVG bei der Bahn erhöhen, inmitten einer historisch nie dagewesenen Krise.
Covid-19 hat die DB, wie viele andere große Konzerne in Deutschland und in der Welt auch, in die schlimmste finanzielle Krise seit ihrem Bestehen gestürzt,
sagte Bahnchef Richard Lutz bei der Präsentation des Rekordverlustes vor einigen Tagen. Registrierte die Bahn zu Jahresbeginn nach einer Fahrpreissenkung noch Rekorde bei den Fahrgastzahlen, brachen die mit den Folgen des Corona-Lockdown im Personenverkehr zeitweise auf bis zu 10% ein. Bis heute ist erst die Hälfte der sonst üblichen Auslastung erreicht, weil viele Menschen wegen möglicher Ansteckungsgefahren Bahnfahrten meiden. Allerdings verdankt die Bahn einen guten Teil ihrer schwierigen Situation auch hausgemachten Problemen, etwa einer milliardenschweren Abschreibung bei ihrer Auslandstochter Arriva. Trotz allem will sich die Lokführergewerkschaft GDL, dem Bündnis zwischen Bund, Bahn und EVG, nicht anschließen.
Wir haben schon 127 Sanierungsvorfälle in diesem Konzern erlebt und wir werden den nächsten Sanierungsfall nicht in dieser Form umsetzen,
sagte GDL-Chef Klaus Weselski am Tage der Verkündigung des Bündnisses. Dass das Management im Zuge der Krise einen Boni-Verzicht beschlossen hat, reicht der GDL nicht aus. Sie befürchtet, dass in erster Linie gewöhnliche Beschäftigte in den kommenden Jahren die Kosten von Sparprogrammen und steigender Verschuldung tragen müssen. Einmal mehr zeigt sich in den unterschiedlichen Positionen der GDL und der EVG auch die Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften im Bahnkonzern.
Die GDL vertritt ja erhebliche Teile des fahrenden Personals, während die EVG eben auch sehr stark ist im Verwaltungsbereich. Und man hat ja politisch immer versucht, die GDL eben zu schwächen. Aber da muss die EVG eben einen Balanceakt eben leisten, dass sie einerseits eben den Eindruck erweckt, als würde sie alle Mitarbeiter vertreten. Auf der anderen Seite steht sie eben dem Management immer sehr nahe und hat also auch viel Verständnis für die Sorgen des Managements. Und das wird für die EVG jetzt die Herausforderung sein, sich dazwischen zu positionieren,
sagt Christian Böttger. Kritik von ganz anderer Seite an dem Bündnis aus Gewerkschaft, Bund und Bahn schließlich kommt von Seiten privater Bahnbetriebe. Sie befürchten generell, dass sich der Bund in Corona-Zeiten auf Hilfen für die Staatsbahn konzentriert und sie im Wettbewerb an Boden verlieren könnten.
Mischa Erhard zum Start der Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG. Angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus hatte die Gastronomiebranche schon in der vergangenen Woche vor den Folgen einer neuerlichen Verschärfung der Schutzmaßnahmen gewarnt. Und nun das. Der Bundesgesundheitsminister macht sich genau zu diesem Punkt, zu den Verschärfungen der Schutzmaßnahmen, laut Gedanken. Was ihn umtreibt und wie der Gaststättenverband reagiert, das fasst Anita Fünffinger zusammen.
Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sind die Gefahrenquellen eindeutig. Zum einen bringen Urlaubsrückkehrer das Coronavirus mit nach Hause, zum anderen aber fangen auch die Daheimgebliebenen an, sorgloser zu werden. Es sind die Partys und die Feiern, große Veranstaltungen mit viel Alkohol und wenig Abstand.
Ich habe am Freitag mit Wirten bei mir daheim im Münsterland gesprochen. Die sagen halt, nach dem zweiten, dritten Bier oder Wein bei so einer Familienfeier, bei einer Zusammenkunft, 15, 20 Gäste, dann ist es schon echt schwer, alle daran zu erinnern, wie die Regeln sind und aufeinander aufzupassen.
Der CDU-Gesundheitsminister sagte im ZDF, er wolle sich gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern noch mal anschauen, ob die erlaubten Größen für Feiern richtig sind. Er verstehe ja, dass man eine Hochzeit mit 100, 150 Gästen feiern wolle, aber eben bei solchen Feiern sei das Infektionsrisiko besonders hoch.
Aus meiner Sicht sind das die ersten Art von Veranstaltungen, die wieder in den Blick geraten. Ich bin mir um der Tragweite bewusst, die das insbesondere für Gastronomen, für Wirte auch hat, eine solche Aussage.
Die Hotel- und Gaststättenbranche wird natürlich hellhörig bei so einer Aussage. Ingrid Hartges, die Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA, wehrt sich im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF dagegen, dass die Politik schon wieder in die Lokale schauen will.
Wenn hier über Partys, Veranstaltungen gesprochen wird, muss man natürlich auch schauen, wo finden diese Veranstaltungen statt und werden dort die entsprechenden Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten. Und da gibt es ja Veranstaltungen anderer Dimensionen auf den Straßen, in den Parks, die also jetzt nicht im Verantwortungsbereich der Gastronomie liegen.
Die Einbußen in der Gastronomie seien erheblich gewesen. Viele Betriebe, vor allem kleine Lokale, hätten bis heute Probleme. Dazu kämen Stundungen und Darlehen, die alle zurückbezahlt werden müssten. Hartges appelliert an Wirte wie Kunden, wachsam und sorgsam zu bleiben.
In der Tat sind wir alle gefordert, die Unternehmer, die Mitarbeiter, aber auch die Gäste. Nur wenn wir alle konsequent die Schutz- und Hygienemaßnahmen einhalten, werden wir eine zweite Welle mit weitreichenden Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft verhindern.
Wie viele Menschen sich im öffentlichen Raum treffen dürfen oder welche Corona-Regeln die Gastronomie einhalten muss, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das soll nach dem Willen der Bundesregierung auch so bleiben. Der Bund will nicht zentral eine Regel für alle vorgeben. Wenn nun aber die Infektionszahlen enorm ansteigen, pocht der Gesundheitsminister zumindest auf ein abgestimmtes Vorgehen. Wann ein solches Treffen mit seinen Länderkollegen stattfinden wird, steht noch nicht fest.
Corona-Auflagen und das Hotel- und Gaststättengewerbe, Anita Fünffinger berichtete. Und um 13.56 Uhr kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Auf ein unterschiedliches Echo in den Wirtschaftsredaktionen stößt die Überlegung von IG Metall-Chef Hofmann, in der Krise durch eine 4-Tage-Woche Arbeitsplätze in der Industrie zu sichern.
Gerade angesichts der Lage bei den Autobauern findet es die Frankfurter Rundschau richtig, dass die Gewerkschaft nun Vorschläge macht, wie diese schwierige Situation gemeistert werden kann, ohne dass es zu Entlassungen in großem Stil kommt. Die Einführung einer 30-Stunden-Woche, möglicherweise auch nur vorübergehend, ist sehr bedenkenswert. Sie könnte viele Menschen in Arbeit halten, während sie zugleich Zeit hätten, sich umzuorientieren. Über weitere kluge, auch staatliche Instrumente, sollte nachgedacht werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält es allerdings für völlig inakzeptabel, dass Hofmann zugleich einen gewissen Lohnausgleich für die Beschäftigten ins Gespräch brachte. Mit anderen Worten, die Stundenlöhne sollen ausgerechnet jetzt in der Krise steigen und nicht sinken. Wer denkt, dass so Kündigungen verhindert werden und der Strukturwandel in der Autoindustrie gelingen kann, entlarvt sich als lohnpolitischer Geisterfahrer. Soll es dieses Mal kein deutsches Desaster geben, braucht es ein Miteinander von Arbeitgebern und Gewerkschaften, in dem die Lasten gerecht verteilt werden. Man darf zwar nicht vergessen, dass viele Arbeitnehmer durch Kurzarbeit und aufwendigere Kinderbetreuung schon arg beansprucht sind. Ihnen bringen aber vorübergehend stabile Löhne nichts, wenn sie ein Jahr später auf der Straße stehen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen ist jedenfalls überzeugt. Auf längere Sicht braucht es, sollen Massenentlassungen vermieden werden, andere Mittel als das Instrument der Kurzarbeit. Die entscheidende Frage wird sein, können sich die Betriebe, können sich auch deren Beschäftigte die 4-Tage-Woche leisten? Denn eines ist klar, eine solche Verkürzung der Arbeitszeit, und darum geht es ja im Kern, wird mit vollem Lohnausgleich nicht zu machen sein. Auch das Handelsblatt hat Bedenken. Sinn macht eine 4-Tage-Woche nur, wenn sie hilft, eine kurzfristige Krise zu überwinden. Sie ist aber kein geeignetes Instrument für den Strukturwandel, in dem vor allem die Autoindustrie steckt. Ähnlich wie bei einer Verlängerung des Kurzarbeitergelds, für die sich Vizekanzler Olaf Scholz am Wochenende stark gemacht hat, besteht auch bei einer Arbeitszeitverkürzung die Gefahr, überkommene Strukturen zu zementieren.
Und mit diesen Bedenken endet die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Petra Enzminger begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einer Reportage über Waldkindergärten. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.